Inforadio abgedreht. Filme, Firmen, Festivals. Beobachtet von Alexander Soyer.
Herzlich willkommen. Im Studio begrüßt Sie Alexander Soyer und Sie hören das Filmmagazin hier im Inforadio abgedreht. Kino im Gespräch. Den Horror einer Pandemie, den gibt es jetzt auch als Fernsehserie und die gibt es in der ZDF-Mediathek und auf Video. Slöborn von Christian Alvert. Mehr dazu dann am Ende von Abgedreht. Außerdem in der Sendung Sponsoren und Filmsuche bei der Berlinale und wir haben ein Interview mit Mika Kaurismäki, der in den letzten Monaten einen kleinen Corona-Film gedreht hat. Los geht es aber erstmal wie gewohnt mit den Kinoneustarts der Woche. Als wir tanzten, wurde im letzten Jahr in Cannes als Entdeckung gefeiert. Die Liebesgeschichte eines jungen Tänzers an der Akademie des Georgischen Nationalballetts mit einem anderen Tänzer und das in der homophoben Atmosphäre der Hauptstadt des Landes Tiflis. Dass es alles andere als einfach ist, in Georgien schwul zu sein, dass erzkonservative Männlichkeitsfantasien die Gesellschaft prägen, das spielt im Hintergrund eine wichtige Rolle. Aber entscheidender ist das pure Erwachen der Liebe und Leidenschaft, in dem von Levan Gelbakiani grandios gespielten Merab und die mitreißenden, eindringlichen Tanzeinlagen, die mehr sind als nur Tanz, sondern seine Geschichte, seinen Zweifel, seinen Mut, seine Liebe und seinen Kampf erzählen und einen dabei mitreißen.
Der georgische Tanz basiert auf Männlichkeit. Im georgischen Tanz ist kein Platz für Schwäche.
Der Film des schwedischen Regisseurs Levan Akin ist ein fesselndes Tanz- und Liebeserlebnis. Heutig und lebendig. Ein kraftvolles, mitfühlendes, aufregendes Aufbäumen, in dem sich ein junger Mann mit den Schmerzen und dem Rausch einer verbotenen ersten Liebe freitanzt. Und Gelbakiani in der Hauptrolle, einer der European Shooting Stars der Berlinale 2020, ist eine Offenbarung in diesem wundervollen Film. Als wir tanzten. Die Realität schwarzen Lebens in Schwarz-Weiß und aus beeindruckender Nähe zeigt die Dokumentation What You Gonna Do When the World's on Fire des italienischen Regisseurs Roberto Minervini. Der wollte vor 3 Jahren in Louisiana eigentlich eine Musikdoku drehen, aber die von Gewalt geprägte rassistische Stimmung dieses Südstaaten-Mikrokosmos schockierte ihn so sehr, dass er einen anderen Weg einschlug. Minervini begleitet einen 14-jährigen Jungen und seinen kleinen Bruder. Er zieht mit der New Black Panther Party for Self-Defense durch die Straßen von New Orleans und er hört den erschütternden Lebensgeschichten einer Barbesitzerin zu und bündelt das alles zu einer ebenso mitfühlenden wie ernüchternden poetischen Meditation schwarzer Wirklichkeit von unglaublicher Kraft und natürlich gerade in diesen Black Lives Matter Tagen noch deutlicherer Aktualität. What you gonna do when the world's on fire? Genies, die gerne die Grenzen zur Überheblichkeit überschreiten, das ist so etwas wie die Paraderolle von Benedict Cumberbatch. Nach Verkörperungen von Sherlock Holmes, Julian Assange und Dr. Strange ist er jetzt in Edison ein Leben voller Licht in der Titelrolle zu sehen. Wobei dieser schon vor 3 Jahren gedrehte, aber lange nicht herausgebrachte Film weniger Thomas Edison-Biografie ist, als vielmehr die Geschichte des nordamerikanischen Es-werde-Licht-Duells zwischen Gleich- und Wechselstrom Ende des 19. Jahrhunderts. Auf der einen Seite der sture Edison, Popstar seiner Zeit, der auf Gleichstrom setzt, obwohl man nicht weit damit kommt. Auf der anderen Seite Michael Shannon als Industrieller, der den komplizierter zu beherrschenden Wechselstrom vorantreibt.
Edisons Strom reicht nur 1 Meile weit, dann versiegt er. Edison wird sehr viele Gleichstrommotoren bauen und eine Menge an Kupfer verlegen müssen, nur um eine Stadt zu versorgen. Dieses Land wird aussehen wie ein Schachbrett aus Kraftwerken. Aber mit einem einzigen Wechselstromdynamo können wir die Spannung erhöhen und kommen dann so weit, wie das Auge reicht.
Wer sich durchgesetzt hat, wer gewonnen hat, das sollte jedem klar sein, der schon mal eine Steckdose gesehen hat. Und so wie Cumberbatch zwar gut, aber sehr klischeehaft Edison das unbeirrbare Genie spielt, ist auch der ganze Film nichts anderes als eine mit übertrieben dramatischer Musik, visuellem Lametta und unangebrachter erzählerischer Freiheit aufgepeppte Aneinanderreihung von historischen Vignetten. Hochkarätig besetzt, aber so spannungsarm und langweilig wie Gleichstrom. Edison, ein Leben voller Licht. Die wichtigsten Filmneustarts der Woche im Überblick. Und man merkt leider auch an solchen Filmen wie Edison, dass es nicht unbedingt viel Großes Neues für die Kinos gibt. Ein Film mit Benedict Cumberbatch, der schon vor 3 Jahren fertig war, liegt nicht ohne Grund erstmal ein paar Jahre im Regal. Auch der große Hoffnungsschimmer, der Strohhalm, an den sich die Kinotheaterbranche weltweit geklammert hatte, Christopher Nolans Tenet, ist nicht mehr am Start. Buchstäblich. Nach zwei vorherigen Verschiebungen sollte er dann Mitte August starten und damit auch den Kinos einen Kickstart geben. Doch nun wurde der Starttermin auf unbestimmt verlegt. Und damit bleibt Mulan der erste wirkliche, große, mögliche, weltweite Hollywood-Neuzugang. Wobei auch bei diesem Live-Action-Remake des Zeichentrick-Abenteuers von Disney Zweifel angebracht sind. Denn die Beziehungen zwischen USA und China sind momentan angespannt. Und sollte China Mulan nicht ins Land und in die Kinos lassen, wäre das gepaart mit der wenig hoffnungsvollen Kinosituation und extrem vielen geschlossenen Seelen in Amerika ein Grund für eine weitere Verschiebung. Die Stimmung in der Kinobranche jedenfalls ist im Augenblick alles andere als gut und viele versuchen zu retten, was gerade noch zu retten ist. Das bekam im Übrigen auch die Berlinale in dieser Woche zu spüren. Audi ist mit Auslaufen des Vertrags als Sponsor abgesprungen. Mariette Rissenbeck von der Berlinale.
Also insgesamt muss man sagen, dass Wirtschaftsunternehmen regelmäßig ihre Strategien neu überlegen und an neu entstandenen Marktbedingungen anpassen. Insofern muss man immer damit rechnen, dass ein Partner, dessen Vertrag gerade ausläuft, vielleicht eine neue Richtung einschlagen will und seine Marketingstrategie an einer anderen Stelle aufhängen will. Es hat uns insofern nicht ganz überrascht. Natürlich, Audi hat sich als Partner für uns bewährt. Wir haben gerne mit Audi zusammengearbeitet. Sie haben ja, wie Sie wissen, auch eine elektronische Mobilität angeboten, was für die Berlinale ein wichtiger Aspekt war. Wir sind nicht umsonst 7 Jahre zusammengeblieben. Die Berlinale hatte aber auch vor Audi andere Partner. Wir waren mit Volkswagen und mit BMW auch schon unterwegs. Also dieser Wechsel ist jetzt nicht ganz außerordentlich.
Und auch nicht wirklich verwunderlich. Denn im Moment und auf absehbare Zeit, und damit ist auch das nächste Frühjahr gemeint, sieht es nicht danach aus, als könnte ein Filmfestival mit echtem Festivalgefühl stattfinden, mit all dem Glanz und Rummel, den man sich als Sponsor nun mal wünscht. Ehrenwerter wäre es aber tatsächlich gewesen, der Berlinale die Stange zu halten, auch wenn die Entscheidung aus wirtschaftlicher Sicht durchaus nachvollziehbar ist. Gute Berlinale-Nachrichten allerdings gibt es auch, denn das Festival im nächsten Jahr wird sich höchstwahrscheinlich nicht retten können vor lauter großen und spannenden Filmen.
Ja, da sind wir sehr zuversichtlich, muss ich sagen. Dadurch, dass viele Festivals, die vielleicht jetzt im September noch stattfinden, jedoch mit einem sehr viel kleineren Programm stattfinden werden, sind viele Filme noch auf der Suche nach einem Festival. Gleichzeitig hat sich ja die Oscar-Preisverleihung verschoben. Die sollte eigentlich Ende Februar stattfinden, findet jetzt Ende April statt. Das bedeutet für die Berlinale, dass wir mitten in der Promotion-Periode liegen für den Oscar. Also es könnte sein, dass wir mehr US-amerikanische Kandidaten haben werden, weil sie dann die Berlinale als Auftritt für ihre Bewerbung nutzen können.
Mariette Rissenbeck, die gemeinsam mit Carlo Chatrion die Berlinale leitet. Mika Karusmeki, der große Bruder von Aki, lebt nach einer längeren Brasilienzeit wieder in seiner Heimat Finnland und macht dort Filme. Wie zum Beispiel Master Sheng, der nächsten Donnerstag in die Kinos kommt. Sein allerneuester Film aber ist auch schon fertig, gedreht in Rekordzeit in den letzten 4 Monaten, mitten in Corona-Zeiten, um die es im Film dann auch geht. Mika Karusmeki.
In Finnland ist natürlich, wie in Deutschland auch, ziemlich gut im Griff. Also wir hatten keine große Krise hier, ganz wenig, also praktisch kaum neue Infektionen. Und wir haben uns nicht so isoliert. Also wir haben Leute getroffen und haben natürlich klar Distanz gehabt und so. Aber es lief sehr gut. Und ich habe sogar einen Film gemacht während der Zeit. Also wir hatten nichts zu tun, haben einen Spielfilm gedreht mit Schauspielern. Freundin.
Ein Spielfilm, der letztlich einfach aus dem Zusammensein, aus Telefonaten, aus Gesprächen und aus der Beschäftigung mit Corona entstanden ist. Kein Film über den Virus, eher ein Schauen auf diese Zeit und auf 3 Männer, 3 unterschiedliche Charaktere in dieser Zeit, so beschreibt Mika Karusmeki sein jüngstes Filmprojekt.
Weil wir haben schon getroffen, immer zwischendurch oder telefoniert oder so, wir haben immer über diese Situation geredet, diskutiert und dann habe ich gesagt, okay, wir sollen doch einen Film machen, sollten einen Film darüber machen, also nicht nur reden, sondern einen Film. Und so ist das entstanden. Also wir haben nur 4 Tage gedreht, ne? Aber rund um die Uhr. Ne?
Die Finanzierung für den Film war schnell durch und das Risiko, das Infektionsrisiko bei den Dreharbeiten war überschaubar. Finnland hatte kaum Infektionsgeschehen und das Kaurismäki-Team bestand nur aus ein paar Leuten für Licht, Ton und Kamera. Dazu seine drei Hauptdarsteller und noch einige Bargäste. Denn dieser Corona-Film spielt in der bekannten Corona-Billardbar in Helsinki.
Es geht nicht um Coronavirus, aber es war nicht irgendwie witzig, dass Leute, drei Leute in dieser Corona-Bar sitzen um ihre... Alle haben Probleme, nicht nur wegen Corona, aber auch und so. Die reden dann, sie kennen sich nicht und so sind ja auch die Schauspieler dann, die kennen so ihre eigene Geschichte. Die haben mit den einzelnen die Backstory entwickelt von jedem, aber die wussten nicht die Backstory von den anderen und sie treffen dann da in der Bar und wir müssen wirklich wie normal im Leben rausfinden und die Dialoge da entsprechend dann entwickeln.
So ist dieser Corona- und Corona-Bar-Film zwar ein Spielfilm, aber letztlich auf eine Art auch Mika Kaurismäkis dramatisiertes filmisches Tagebuch der Corona-Zeit in der Corona-Bar. Innerhalb kürzester Zeit wurde er fertiggestellt und höchstwahrscheinlich ist er schon in den nächsten Monaten im Kino. Mika Kaurismäki.
Wenn man den Film anguckt jetzt, das ist sehr viel Dokumentarisches, das Gefühl, und das ist ganz, ganz interessante Atmosphäre dadurch. Es ist Fiktion, aber es ist auch dokumentarisch.
Mika Kaurismäki hat die Corona-Zeit für einen filmischen Barbesuch in Helsinki genutzt. Der Starttermin für diesen Film steht noch nicht fest. Nächste Woche, nächsten Donnerstag aber, kommt schon mal Kaurismäkis finnische Komödie Master Sheng in die Kinos. Und auch fürs Heimkino gibt es Neuigkeiten. Neu auf DVD und in der ZDF-Mediathek gibt es mit der achteiligen Serie Slöborn Pandemiefiktion. Und man kann sich anschauen, wie es ist, wenn man von einer globalen Pandemie erwischt wird. Der Schauplatz ist eine Nordseeinsel und das Virus ist tödlicher als Corona. Aber Déjà-vu-Momente bleiben trotzdem nicht aus.
Maßnahmen wie Kontaktverbote und Ausgangssperren, die sich in Asien erfolgreich zeigten, sollen so durchgesetzt werden. Während die Zahl der
vielleicht die beste Zeit, um auf einer Insel zu wohnen.
Die Suche nach einem wirksamen Impfstoff gegen die Taubengrippe bisher ohne Erfolg geblieben.
Ein Virus breitet sich aus. Taubengrippe in 9 von 10 Fällen tödlich. Und auch wenn die fiktive Nordseeinsel Slöborn am Anfang noch wie einer der sichersten Orte der Welt wirkt, ist die Gefahr schon längst da und ein gestrandetes Segelboot mit 2 ansteckenden Leichen an Bord macht aus der Inselidylle einen Seuchenherd.
Also die Krankheitserreger werden durch Tröpfcheninfektionen weitergegeben. Das heißt, durch den Austausch von Körperflüssigkeiten. Also möglicherweise ist keiner von euch infiziert, aber um wirklich jegliches Risiko auszuschließen, brauchen wir eure Mithilfe.
Bei seinem letzten Film, dem Horror-Thriller Abgeschnitten, der auf Helgoland spielt, hat sich Regisseur Christian Albert in dieses besondere, abgeschlossene Setting verliebt und sich mit Slöborn gleich auf die nächste Inselspannung gestürzt.
Außerdem wird über die gesamte Insel eine Ausgangssperre verhängt.
Entschuldigung, wie soll ich denn solche Maßnahmen durchsetzen?
In den Hauptrollen dieser 8-teiligen Katastrophenserie Alexander Scheer als drogenabhängiger Star-Autor mit Schreibblockade, angereist für eine Lesung.
Ruhe und Abgeschiedenheit. Mein Laptop in einem Hotel am Meer. Was ist so dramatisch daran?
Der dänische Schauspieler Roland Möller als Magnus, der in seine Heimat zurückkehrt, um ein Rehabilitationsprogramm für kriminelle Jugendliche aufzubauen.
Läuft auch nicht immer ohne. Wir haben auch Scheiße gebaut.
Wotan Wilke Möhring als Familienvater mit Eheproblemen, der weg will von Slöborn, aber dann als Veterinär den Virusausbruch entdeckt.
Sind die Proben schon ans Gesundheitsamt gegangen?
Nein, noch nicht. Dann wird sie vom Montag niemand sehen.
Mach die Proben fertig, ich fahre sie selber ins Festland.
Und nicht zuletzt Emily Kusche als seine 15-jährige Tochter, die eine Affäre mit ihrem Vertrauenslehrer hat und der Star der Serie und die Hoffnung auf Rettung ist.
Dein Blut liegt vielleicht der Schlüssel zur Rettung vieler Menschen.
Auch wenn es Slöborn nicht wirklich gibt, auch wenn dort die ausgedachte Taubengrippe als fast sicherer Tod mit blutenden Augen tobt, auch wenn die Idee zur Serie schon vor 2 Jahren entstand und im letzten Herbst unter anderem auf Norderney gedreht wurde, so ganz kriegt man Corona beim Zuschauen trotzdem nicht aus dem Kopf, was diesem wirklich beeindruckend gut gemachten deutschen Virus-Thriller aber manchmal eher den Biss raubt und immer wieder ein seltsames Déjà-vu-Gefühl mit sich bringt.
Trotzdem würde ich euch bitten, insbesondere vorm Essen, ganz gründlich die Hände zu waschen.
Wenn man aber Lust hat auf Pandemie als Ablenkung von der Pandemie, als eine Art Schocktherapie und auf ein klassisches Hollywood-inspiriertes Katastrophenszenario mit bewährten Zutaten und Erzählfäden, dann ist Slöborn der perfekte Inselausflug.
Die haben irgendwas gemacht, vielleicht Experimente oder ich weiß nicht.
Quatsch, das ergibt überhaupt keinen Sinn.
Aber die sterben da. Wieso glaubst du mir nicht?
Weil ich für die arbeite.
Christian Alwarts Slöborn auf DVD, auf ZDF Neo und in der ZDF Mediathek. Und das war Abgedreht. Im Studio verabschiedet sich bis nächste Woche Alexander Soyer.
Inforadio Abgedreht. Filme, Firmen, Festivals. Beobachtet von Alexander Soyer.